SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. Die USA haben eine weitere Angriffswelle gegen den Iran gestartet, die dritte Nacht in Folge. Das US-Regionalkommando am Golf teilte in der Nacht mit, damit schwäche man die Fähigkeiten des iranischen Militärs, unschuldige Zivilisten und die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormuz anzugreifen. Nina Barth berichtet.
Das US-Militär begründet das mit Attacken Irans auf Schiffe in der Straße von Hormuz. Das Zentralkommando teilte auch mit, dass die von US-Präsident Donald Trump angeordnete erneute US-Blockade iranischer Häfen am Dienstagnachmittag Ostküstenzeit beginnen soll, in Deutschland um 22 Uhr heute Abend. Gestern hatte Trump angekündigt, dass kein Schiff, das den Iran ansteuern oder von dort ablegen wolle, die Straße von Hormuz mehr passieren dürfe. Allen anderen Schiffen sei die Durchfahrt gestattet. Dafür würden die USA aber eine Gebühr von 20% des Frachtwertes erheben. Trump sprach von einer Entschädigungsgebühr. Ob die Maut tatsächlich kommt, ist offen. Auf die Frage, ob ein Deal mit Iran weiterhin möglich sei, antwortete Trump im Oval Office, ja, er glaube, ein Deal sei weiterhin möglich.
Und auch der Iran hat wieder Ziele der US-Verbündeten in der Region attackiert. Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate teilte mit, dass iranische Marschflugkörper zwei Öltanker des Landes getroffen hätten. Dabei seien ein Besatzungsmitglied getötet und 8 weitere verletzt worden. Auch Bahrain meldet, iranische Luftangriffe abgefangen zu haben. Der Iran erklärte, ein Zitat, feindliches US-Schiff mit Marschflugkörpern und US-Einrichtungen in Kuwait mit Drohnen angegriffen zu haben. Russland hat währenddessen wieder mehrere Städte in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Behörden melden, dass in mehreren Stadtteilen von Kiew Brände ausgebrochen sind. Bürgermeister Klitschko berichtet außerdem von brennenden Autos, nachdem Drohnen niedergegangen waren. Auch andere Städte in der Ukraine wurden mit Drohnen angegriffen. In Saporischschja sollen dabei 11 Menschen verletzt worden sein. In der Region Charkiw meldet der Gouverneur 6 Verletzte. Unterstützung für die Ukraine kommt weiter aus Europa. Eine multinationale Truppe unter der Führung von Frankreich und Großbritannien will Manöver in den Nachbarländern der Ukraine abhalten. Das hat der französische Präsident Macron nach einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen angekündigt. Die Truppe soll einen Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen in der Ukraine absichern, vorausgesetzt es kommt dazu. Ziel sei es, so Macron wörtlich, zu demonstrieren, dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind zu Land, in der Luft und zur See. Aus Paris berichtet Kai Rienecker.
Welche Länder betroffen seien und wie viele Soldaten teilnehmen sollen, wurde nicht gesagt. Darüber hinaus hat sich eine Gruppe von europäischen Ländern entschieden, mit der Ukraine ein gemeinsames System einer ballistischen Raketenabwehr aufzubauen, darunter auch Deutschland. Diese gemeinsame Architektur der Luftabwehr solle der Ukraine, aber auch Europa insgesamt helfen, sich zu verteidigen. Insgesamt, so Bundeskanzler Merz nach Abschluss der Beratungen, gäbe es eine positive Dynamik an der Front, die genutzt werden müsse.
Immer mehr junge Menschen in Deutschland verweigern den Wehrdienst. Die Zahl der entsprechenden Anträge liegt laut Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben im ersten Halbjahr bei 5.900. Das sind jetzt schon mehr als im gesamten Jahr 2025, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dem die Zahlen vorliegen. Einzelheiten von Marc Geisler aus der SWR-Nachrichtenredaktion.
Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die Sicherheitslage in Europa verschärft. Verteidigungsminister Pistorius will deshalb die Bundeswehr wieder stärker aufstellen. Seit Anfang des Jahres werden alle 18-jährigen Männer gemustert. Parallel dazu steigt nun aber auch die Zahl derjenigen, die den Dienst an der Waffe ablehnen. Wer aus Gewissensgründen keine Waffe tragen möchte, kann weiterhin einen Antrag auf Verweigerung stellen. Dieses Recht ist im Grundgesetz weiterhin verankert.
Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist ein Mensch bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden. Der Vorfall passierte gestern in der Stadt Biddeford im US-Bundesstaat Maine. Getötet wurde ein 26-jähriger Kolumbianer, sagt die Generalstaatsanwaltschaft dort. Er soll versucht haben, mit einem Auto in Richtung eines ICE-Beamten zu fliehen. Daraufhin soll der geschossen haben. Vergangenen Dienstag hatte ein ICE-Mitarbeiter in Houston, Texas, bei einer Fahrzeugkontrolle einen Mann aus Mexiko erschossen. Unbewirtschaftete Rastplätze an Autobahnen sind laut ADAC oft in einem schlechten Zustand. Für fast die Hälfte der getesteten Anlagen ohne Tankstelle oder Gastronomie in Deutschland vergab der Autoclub die Noten mangelhaft oder sehr mangelhaft. Die Note gut bekam dagegen nicht einmal jede fünfte Anlage. Sehr gut gab es für keinen einzigen Rastplatz. Einzelheiten von Michael Wegmar aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Vor allem die Toiletten zogen die Bewertung nach unten. Hier gab es in fast zwei Dritteln der Fälle eine schlechte Note. Entweder fehlten Seife oder Toilettenpapier oder die Klos waren komplett gesperrt. Oft lasse die Sauberkeit zu wünschen übrig. Insgesamt sieht der ADAC einen klaren Abwärtstrend. Beim letzten Test vor 4 Jahren bekamen 40% der Rastplätze noch die Note gut. In Rheinland-Pfalz bekamen gleich 2 Anlagen die schlechteste Note. Hunsheide an der A61 im Hunsrück und Spitzenreinhof an der A61 bei Speyer. Der beste getestete Rastplatz liegt in Baden-Württemberg, Linsenbühl an der A6 bei Mannheim.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, vor allem am Nachmittag und am Abend bilden sich dann verbreitet einige Schauer sowie heftige Gewitter mit Unwettergefahr. Die Temperaturen steigen zuvor am Nachmittag auf 27 bis 35 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Heute vor 5 Jahren meldeten Meteorologen schon, dass es im Westen Deutschlands heftig regnen werde. Aber das, was dann in der folgenden Nacht passieren sollte, konnte sich noch kaum jemand vorstellen. In Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kam es zu einer Jahrhundertflut. Besonders stark traf es das Ahrtal. 135 Menschen verloren dort ihr Leben. Die Flut zerstörte große Teile der Ortschaften im Tal. 5 Jahre nach der Ahrtal-Flut, Schicksal als Chance, das ist diese Woche unser Thema. Direkt nach der Flutnacht sind viele freiwillige Helfer ins Ahrtal gefahren. Dazu kamen unzählige Geld- und Sachspenden. Und die Koordination dieser Sachspenden hat damals Nick Falkner übernommen. Er kommt aus der Gegend und hat das Spendenverteilzentrum im Ahrtal gegründet. Daraus ist dann im Oktober 2022 die Stiftung Ahrtal entstanden, deren Geschäftsführer Nick Falkner heute ist. Herr Falkner, Sie haben damals in der Gemeinde Grafschaft nördlich von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewohnt. Wie haben Sie denn in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 die Flut mitbekommen?
Naja, zunächst habe ich ja von den Warnungen gehört und habe auch die Vorerfahrung aus 2016, dass Hochwasser schon relativ dramatisch werden können, und war dann tatsächlich sogar an dem Abend überrascht, dass zumindest bei uns in meinem Bereich in der Grafschaft dann doch nicht wirklich was passiert ist, und dachte, das Thema ist damit gegessen. Hatte dann mit vielen Leuten aus dem Tal per WhatsApp Kontakt und habe sehr seltsame und wirklich aufreibende Informationen bekommen, ob das Wasser durch den Keller kommt gerade oder plötzlich irgendein Hochwasser entsteht an Stellen, wo ich mich gefragt habe, wie kommt das Wasser denn bis dahin? Und bei den meisten ist dann der Kontakt abgebrochen in der Nacht, da ja auch kein Mobilfunk mehr existierte, und habe dann von einer Notunterkunft erfahren, die ich dann angefahren habe. Und habe mich dann schon gewundert, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Wieso gibt es eine Notunterkunft? Und so richtig konnte mir auch keiner sagen, was los ist, außer dass Menschen auf den Dächern sitzen. Weil das Tal war halt auch komplett duster. Man hat nichts gesehen. Man hat nur ein Rauschen gehört, wie wenn man an der Nordsee wäre. Aber trotzdem konnte man sich dieses Ausmaß natürlich nicht vorstellen. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich viele Leute, die ich kenne, angeschrieben habe und gesagt habe, hey, kommt mal in eine Facebook-Gruppe. Ich habe da mal eine gegründet. Ich glaube, irgendwie brauchen wir die vielleicht morgen. Ich wusste nicht, wieso und wie, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl.
Am nächsten Morgen und am nächsten Tag wurde dann das Ausmaß dieser Katastrophe klar. Sie haben gerade erzählt, Sie haben dann schon sehr früh angefangen, Leute anzuschreiben und für Hilfe zu aktivieren. Wie schnell kamen denn dann die ersten Helfer und ersten Spenden?
Naja, das war ja dann so, dass ich am Morgen nach der Flut Personen gesucht habe, wo der Kontakt abgerissen ist, und dann das Ausmaß gesehen habe, auch durch hohes Wasser erstmal durch musste. Und mich dann gefragt habe, ja, wo kriegen die denn ihre Sachen jetzt her? Also die haben ja nichts mehr, die brauchen ja erstmal trockene Kleidung. Und bin dann ein bisschen rumgefahren, habe dann irgendwann rausgefunden, da gibt es irgendwie gar keine Stelle für. Und habe dann gedacht, na gut, ich habe diese Facebook-Gruppe, jetzt fahre ich einfach mal an eine Stelle, frage, ob ich da irgendwie einen Carport nutzen darf, und fange einfach mal an, schreibe, hey, wer was hat, ich suche vor allem diese und jene Dinge, kann gern vorbeikommen. Und das hat dann keine 3 Stunden gedauert, da habe ich schon den ersten Kleiderspendenstopp reingeschrieben. Und es kamen immer mehr Leute, die dann auch gesagt haben, ich habe jetzt nicht viel zu spenden, aber ich will helfen. Und an dem ersten Tag haben wir dann auch 2 Sattelschlepper an Waren schon gesammelt Und dann war mir klar, da immer noch keine Stelle das übernommen hat. Jetzt muss ich das irgendwie auch noch sortieren und koordinieren. Also ein bisschen sammeln und rausgeben ist nicht. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen immer weiter nach vorne getragen.
Daraus ist ja dann das Spendenverteilzentrum entstanden. Eine ganz wichtige Stütze bei der Verteilung der Spenden im Ahrtal nach der Flut. Und wiederum daraus, ich habe es erwähnt, wurde dann eine Stiftung, die bis heute vor Ort ist, Angebote zum Beispiel für Kinder anbietet. Sie sind hauptberuflich Bundeswehroffizier. Wie haben Sie das denn geschafft, dieses Riesenhilfsprojekt ehrenamtlich mit aufzubauen?
Naja, gut, also erstmal habe ich 2021 all meine Urlaubstage aufgebraucht. Die hatte ich zum Glück bis dahin noch gar nicht angerührt. Dann hatte ich noch eine Woche Sonderurlaub. Ja, und danach hatten wir zum Glück so ab 22 eine so feste Struktur auch an Leuten, die auch jeden Tag gekommen sind oder zumindest an festen Tagen gekommen sind, dass die Abläufe dann auch gesessen haben, dass das Ganze wirklich wie eine Firma auch funktioniert hat. Und dann hat man halt mal eine Mittagspause. Meine Kaserne war auch direkt um die Ecke. Oder halt dann direkt Nachdienst konnte man dann halt auch mal dorthin und dann halt vor allem Vorbereitungen, große Absprachen, große Planungen und so weiter machen. Aber der Tagesbetrieb, der lief. Und heute ist das halt genauso. Also ohne das ganze Team würde das alles nicht funktionieren. Und darauf kann man sich verlassen. Und daher funktioniert das im Ehrenamt auch.
Nick Falkner war das, Gründer und ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stiftung Ahrtal. Und vor Ort im Tal gedenken die Menschen heute, 5 Jahre nach der Flut der Opfer. Und damit starten wir jetzt in unseren Ausblick auf den Tag.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Mehrere Gedenkveranstaltungen finden im Ahrtal statt. Als Gäste werden unter anderem Bundeskanzler Merz und Bundespräsident Steinmeier erwartet. SWR-Reporter Christian Giese-Kessler mit dem Programm.
Steinmeier wird bereits am Vormittag um 11 Uhr die Eröffnung einer Fotoausstellung zur Flutkatastrophe in Altenahr besuchen. Anschließend will er einen Kranz für die Opfer auf einem Friedhof in Ahrweiler ablegen. Am Abend um 19 Uhr wird Kanzler Merz sich mit einer Rede bei einer Gedenkveranstaltung in Ahrweiler an die Menschen im Ahrtal wenden. Der Wiederaufbau im Ahrtal ist auch 5 Jahre nach der Flutkatastrophe längst nicht abgeschlossen. Viele Schulen sind immer noch in Containern untergebracht und auch der Hochwasserschutz kommt nur schleppend vorwärts. Positive Signale gibt es aus der Wirtschaft und dem Tourismus. Beide Bereiche haben sich erholt und inzwischen nach Angaben ihrer Verbände teilweise wieder das Vorflutniveau erreicht.
Bundesaußenminister Wadefuhl besucht heute den Norden von Norwegen. Russland versucht dort Einfluss zu gewinnen, aber auch China. Dabei geht es nicht nur um Energie, Rohstoffe und Handelswege, sondern auch um Sicherheitsinteressen. Aus Bode berichtet Christina Nagel.
Vor allem die Bedrohung, die von Russland ausgeht, wird von Norwegen und Deutschland als hoch eingeschätzt. Russland baut seit langem seine militärische Präsenz im hohen Norden, vor allem in der Arktis, aus und schrecke dabei auch vor Provokationen und hybriden Angriffen nicht zurück, betont Außenminister Wadefuhl. Umso wichtiger ist aus seiner Sicht eine noch intensivere Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern in der Region. Wadefuhl wird deshalb heute das operative Führungskommando der norwegischen Streitkräfte in der Nähe von Bodø besuchen. Hier werden nicht nur militärische Operationen und große Manöver geplant und koordiniert, es gibt auch eine enge Vernetzung mit zivilen Strukturen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Gerade in diesem Bereich der Gesamtverteidigung hat Deutschland noch Nachholbedarf.
Am Landgericht Ulm beginnt heute der Prozess um den Messerangriff in einem Elektronikfachmarkt Mitte Januar. Der Angeklagte soll dort einen Verkäufer unvermittelt angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Aus Ulm Martin Mitschnick.
Vor Gericht wird insbesondere das Motiv der Tat eine Rolle spielen. Das Opfer und der Angeklagte kannten sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der mutmaßliche Angreifer wurde anschließend auf der Straße vor dem Markt von Polizisten gestellt und angeschossen, nachdem er auch die Beamten mit einem Messer angegriffen haben soll. Der Tatverdächtige war erst wenige Wochen zuvor aus einer mehrmonatigen Haft entlassen worden. Schon vorher war er 4 Jahre im Gefängnis gewesen. Er ist ein abgelehnter und ausreisepflichtiger Asylbewerber aus Eritrea, der unter Führungsaufsicht stand.
In Straßburg ist heute einiges los. Die Grenzstadt im Elsass feiert den französischen Nationalfeiertag und blickt gespannt nach Texas in die USA. Dort spielt Frankreich gegen Spanien im WM-Halbfinale. Und das hat auch Einfluss auf die Nachbarstadt Kehl im baden-württembergischen Ortenaukreis, wie SWR-Reporterin Paulina Flath berichtet.
Ab 15 Uhr wird die Kehler Insel für den Verkehr gesperrt. Denn auf der Straßburger Seite des Gartens der zwei Ufer gibt's am Abend ein großes Public Viewing. Da werden tausende Fußballfans erwartet. Zwar startet das WM-Halbfinalspiel erst um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Ab 18 Uhr öffnet aber schon die Fanzone. Und in der Straßburger Innenstadt, im Parc de l'Étoile, gibt's am Abend ein großes Fest zum Nationalfeiertag. Höhepunkt ist das traditionelle Feuerwerk, das auch in diesem Jahr wieder von einer Drohnenshow begleitet werden soll. Aus Sicherheitsgründen wird die grenzüberschreitende Tramlinie D am Abend deshalb nicht alle Haltestellen bedienen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das politische Berlin befindet sich seit dieser Woche im Sommermodus. Die Pause im Bundestag bedeutet aber noch lange nicht, dass unsere Promi-Politiker die Füße hochlegen und nichts tun. Im Gegenteil, manche gehen jetzt erst recht dorthin, wo es wehtut, beobachtet unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow.
Ein Bundesland, das nach rechts zu kippen droht, ist für eine Vorsitzende der Linkspartei naturgemäß eine Herausforderung. Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, man kann nicht früh genug einsteigen, denkt sich linken Chefin Ines Schwertner und setzt auf Formate, die provozieren könnten. Einen öffentlichen Karaoke-Abend mit GenossInnen. Inklusive Gender-Doppelpunkt, nimm das, AfD. Auch sonst bietet so ein Karaoke-Abend viele Möglichkeiten zur Provokation. Im ARD-Sommer-Interview hat Schwertner gerade noch mal erklärt, warum die Nationalhymne auf linken Parteitagen nie, die internationale aber immer gesungen wird. Und sie hat ihre Sympathien für Icky Mel betont. Songs der Berliner Rapperin könnten sicher auch einen Karaoke-Abend in Sachsen-Anhalt bereichern. Ihre im ZDF-Morgenmagazin getestete Hymne zum Beispiel: Fußballmänner, alles Penner, Bierbauch, Bratwurst, Leckerschmecker. Oder ihr Song Deutschland. Wenn er lieb ist, darf er auf meinen Arsch schlagen. Steh auf blaue Flecken, außer auf der Wahlkarte. Zugegeben, zur politischen Nummer 1 wird die Linke in Sachsen-Anhalt damit eher nicht. Aber um zu zeigen, wo die politischen Fronten verlaufen, könnte ein solcher Karaoke-Abend ganz gut taugen. Das ist in der Politik ja auch schon viel wert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.